Kaum hatte man sich an die grünen Messgewänder gewöhnt, da sind sie schon wieder violett. Fasten ist angesagt. Endlich wieder, sagen die einen. Andere ziehen ein gequältes Gesicht. Was mache ich nur? Worauf verzichte ich denn in diesem Jahr? Rauchen? Naja, warum nicht? Rauchen ist teuer. Alkohol? Flüssiges bricht das Fasten nicht. Das ist kein Fastenopfer im Sinne der Kirche. Das hat Tradition. Kalorienreiche Getränke, insbesondere Starkbier, machten den Menschen den Verzicht in der Fastenzeit doch oft erst möglich. Vor allem in kalten Regionen und für Menschen, die schwer körperlich arbeiteten. Kein Fleisch, kein Fett, nichts Süßes, mehr Sport oder. Die Ideen sind so zahlreich wie die Sterne. Manche Ideen sind auch richtig gut. Wer zu Adipositas neigt, tut gut daran, die tägliche Kalorienaufnahme zu reduzieren. Wer magersüchtig ist, sollte das aber tunlichst meiden. Es ist ja keine Gesundheits- oder Fitnesszeit, diese christliche Fastenzeit. Der reformierte liturgische Kalender nennt sie österliche Bußzeit. Ein Euphemismus. Denn seitdem das so heißt, hat die Bußpraxis ja doch deutlich abgenommen. Buße und Fasten gemeinsam, das ist keine Neuigkeit. Das gehört zu allen Religionen dazu. Dem liegt wohl die grundsätzliche Erkenntnis zugrunde, dass der Mensch Zeiten des Verzichts und der Einschränkung braucht. Noch nie waren Wohlstandskrankheiten so weit verbreitet wie heute in der westlichen Welt. Für Herz- und Kreislauferkrankungen gilt das ebenso wie für Übergewicht und andere unfreundliche Begleiterscheinungen eines allzu bequemen Lebens. Wir sind einfach nicht dafür geschaffen, in einer Welt zu leben, wo wir an jeder Ecke eine Pizza- oder Pommesbude vorfinden. Also doch die Fastenzeit als ein Gesundheitsprogramm? Da gibt es aber auch die andere Seite. Völlig zu Recht hat die Kirche eine allzu strenge Askese immer wieder sehr kritisch gesehen. Zwar gibt es asketische Ideale und es gibt sehr asketische Heilige. Doch das ist nicht das, was die Kirche für die breite Masse der Gläubigen als Ideal ansieht. Maßvolles Leben heißt das Ideal. Also maßvoll bleiben im Alltag, maßvoll aber auch in der Askese. Als noch niemand von Magersucht oder Bulimie sprach, wusste man in der Kirche schon um die Risiken einer übertriebenen Askese. Übertreibung, ganz gleich in welcher Hinsicht, schadet dem Leib. Nicht umsonst ist zum Beispiel Völlerei eine Todsünde. Dem Leib zu schaden, Paulus nennt ihn Tempel des Heiligen Geistes, wird also sicher nicht Inhalt der christlichen Fastenzeit sein. Ebenso wenig ein Kult um den Leib, den der heilige Franziskus einen Bruder Esel nennt. Weil der Leib ja schon dazu neigt, den Menschen hier im Diesseits festzuhalten, mit seinen ganzen Wünschen, Bedürfnissen und nicht zuletzt den Trieben. Auch hier gilt wieder, im Fasten wie auch im Normalbetrieb, Maß halten. Die christliche Fastenzeit hat noch einmal eine ganz andere Ausrichtung. Alles rund um Verzicht, Gesundheit, Maß halten, Askese und die vielen, vielen anderen, zum Teil sehr modernen Aspekte des Fastens, wie Bewahrung der Schöpfung, sind im Grunde nur Mittel zu einem doppelten Zweck. Das Fasten ist ein geistlicher Dienst an den Armen. Daraus gewinnt das christliche Fasten seinen Sinn. Von Anfang an war der Kirche der Dienst an den Armen ein Anliegen. Jesus selber hatte sich der Armen, jeglicher Art von Armen, angenommen. Dabei ging es dem Herrn nie nur um die materielle Armut. Auch der Sünder ist in den Augen Jesu ein Armer. Wer heute in einem gut ausgestatteten, materiellen Wohlstand lebt, kann in den Augen Jesu sehr wohl ein Armer sein. Das Fasten dient also allen Armen. Am augenfälligsten wird es natürlich im Dienst an der materiellen Armut der Menschen. Hier wird die Not am sichtbarsten gelindert. Da liegt der tiefste geistliche Sinn des Fastens überhaupt. Das, was der Christ in der Fastenzeit einspart durch seinen Verzicht, hier natürlich vorwiegend auf Speisen, soll er den Armen zukommen lassen. Jesus selbst ist arm geworden. Er war, wie Paulus im Philipperhymnus dichtet, Gott gleich, hielt aber nicht daran fest, wie Gott zu sein. Wunderbare Poesie, um eines der tiefsten Geheimnisse zu beschreiben. Doch auch den Verzicht, die Askese, hat Jesus selber uns vorgelebt. Es war für ihn eine geistliche Übung, um dem Vater nahe zu sein und sich auf seinen Auftrag vorzubereiten. Wie groß gerade im Verzicht die Versuchungen sind, zeigt das Evangelium sehr deutlich. Im Fasten versucht der Teufel Jesus dreimal und die Versuchungen sind sehr subtil. Fasten als geistliche Übung, um dem Vater nahe zu sein. Damit sind beide Aspekte des christlichen Fastens gut umschrieben. Erstens, der Verzicht als Askese, um Gott näher zu sein, nicht um des Verzichts willen. Zweitens, der geistliche Dienst an den Armen, um Christi willen, der selber arm geworden ist und sich der Armen angenommen hat. Nimmt man das ernst, so könnte man denken, ist die christliche Fastenzeit ein strammes Programm. Und man kann froh sein, wenn man die 6 Wochen von Aschermittwoch bis Ostern so durchhält. Weit gefehlt, denn in Wirklichkeit überfordert die Kirche mit ihren Fastenvorschriften niemanden. Sie hat das allen Unkenrufen zum Trotz auch früher nicht getan. Wer sich Fastenordnungen der 30er Jahre des vorigen Jahrhunderts durchliest, findet eine klar geordnete und wohlstrukturierte Anleitung, wie das kirchliche Fasten geht. Im Kern ging es darum, dass der Aschermittwoch, die Freitage, der Fastenzeit und der Kasamstag bis 12 Uhr als Fast- und Abstinenztage zu halten seien. Fasten bedeutet hier eine Mahlzeit zur Sättigung am Tag und 2 kleine Stärkungen. Alle anderen Tage von Aschermittwoch bis Gründonnerstag waren Fasttage. Wichtig waren die Ausnahmen. Unter 21 und über 59 war man vom Fasten befreit. Unter 7 Jahren und bei Krankheit und Gebrechen war man vom Abstinenzgebot ausgenommen. Weitere Ausnahmen galten für alle Menschen auf Reisen oder diejenigen, die schwer arbeiten mussten. So viel hat sich in den letzten Jahren daran nicht geändert. Der Grad der Verbindlichkeit hat sich etwas gelockert. Gebotene Fast- und Abstinenztage sind nur noch Aschermittwoch und Karfreitag. Fasten wird mehr umschrieben durch Verzicht auf Konsum und ist damit etwas weiter gefasst als in früheren Jahren. Ergänzt werden moderne Fastenordnungen, die man auch Weisungen zur Bußpraxis nennt, noch durch die Aufforderungen zu Gebet, zu Werken der Nächstenliebe und zur Versöhnung. Zeiten des Fastens, der Askese, sind und waren immer auch Zeiten der Buße. Der Christ absolviert ein ganzheitliches Programm, wie man es heute nennen würde, um sich auf das große Fest, das Osterfest, vorzubereiten. Da ist dann eben die Fastenordnung nicht ein Katalog von Maßnahmen, der abzuarbeiten ist. Der emeritierte Papst Benedikt XVI. Wurde nicht müde zu betonen, dass das Christentum keine Gesetzesreligion ist. Der Christ lebt in Beziehung zu Christus. Und weil Buße und Fastenzeit eben auch Zeiten der Beziehung sind, steht in diesen Zeiten natürlich niemand anders als Christus im Mittelpunkt. So ist die Kirche mit ihrem Regelwerk eben nicht ein Fremdkörper, der bestimmt, was zu tun ist. Vielmehr ist die Kirche, der ich ja selber angehöre, mystischer Leib Christi, der mich zum Heil, und das ist am Ende nichts anderes als eine ganz, ganz enge Beziehung zu Christus, hinführen will. Die Fastenzeit, eine durchaus schwere Zeit, ist auch eben auch ein Weg, ein Teil des Gesamtweges, der sich Jahr für Jahr wiederholt, weil wir Menschen ja nur durch viele, viele, viele Wiederholungen lernen. Eine Vokabel in einer Fremdsprache muss ich mir ganz oft ansehen, bis ich sie gelernt habe. Die Fastenzeit ist so eine Vokabel in der Sprache des Christseins. Wir tun es Jahr für Jahr wieder, immer wieder. Mal gelingt es besser, mal gelingt es weniger gut. Das ist nicht entscheidend. Entscheidend ist der Wille zur Begegnung mit Christus. Darum gehen wir Christen jetzt 40 Tage mit Christus in die Wüste, um zu fasten. Wir gehen nicht allein, wir haben die Brüder und Schwestern an unserer Seite. Wir haben die Hilfe der Kirche, die sie uns eben nicht nur in einer Ordnung zur Seite stellt, sondern vor allem auch in den Sakramenten, nicht zuletzt der Beichte. Damit kann die Fastenzeit sehr fruchtbar sein. Fruchtbar sein kann sie aber auch als ein Zeugnis. Zwar sollen wir, wenn wir fasten, kein finsteres Gesicht machen und täglich duschen gehen und nicht so doll drüber reden, doch wir alle wissen, wie stark der muslimische Ramadan bei den Menschen Eindruck hinterlässt. Der Beginn des Ramadan ist eine Meldung im Fernsehen und in den Zeitungen wert. Der Aschermittwoch nicht. Das sollte uns zu denken geben. Die große Ernsthaftigkeit, mit der viele Muslime den Ramadan leben, stände uns Christen gut zu Gesicht. Und das könnte ein eindrucksvolles Zeugnis in einer Welt sein, der Glaube immer fremder wird. Einer Welt, die aber nach nichts so sehr sucht wie nach einer Hoffnung, die über sich selbst hinausgeht. Memento pulveris es. Bedenke, du bist Staub. Das kapiert jeder Mensch in dieser maroden Welt auf Anhieb. Den Grund unserer Hoffnung über die Welt hinaus, weil Christus die Welt überwunden hat, das dürfen wir in einer solchen Welt nicht verschweigen. Wer also in diesen Tagen auf etwas verzichtet, der möge es gemäß Jesu Rat durchaus diskret handhaben und nicht so an die große Glocke hängen. Auf Nachfrage allerdings darf man ruhig mal sagen, dass man gerade fastet und warum man das tut.